worüber wir auch nachher die Predigt hören, und zwar aus Lukas Evangelium Kapitel 2, die Verse 21 bis 38. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von den Engeln. Wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Beschneidung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche und zuerst das zuerst im Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt werden. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und erwartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist: Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und es kam auf Anregung des Geistes in dem Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in dem Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dann dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Die hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja, bis dahin.
Gehorsam bringt Segen. So möchte ich einfach meine Predigt heute überschreiben. Warum? Denn wir haben es hier mit, sagen wir mal, 5 Personen zu tun. Und von 4 kann man zu diesem Zeitpunkt auch sagen, ja, sie waren Gott gehorsam. Zum einen Maria und Josef. Was ich sehr interessant fand, war Maria, das hat Gott irgendwie so gemacht. Ich fand, das ist mir eigentlich heute, also bei dem Vorbereiten von der Predigt, das erste Mal so aufgefallen. Nachdem eine Frau ein Kind geboren hat, gilt sie ja normalerweise als unrein. Und die Unreinheit sind 7 Tage. Und interessanterweise soll ein Kind erst am 8. Tag beschnitten werden. Also diese Burschen, die Jungs. Interessant. Das heißt, also wenn jetzt, ja sage ich jetzt mal, die Beschneidung am 6. Tag wäre, könnte die Mutter des Kindes gar nicht dabei sein. Also das heißt, die Tage, wie es so heißt, der Unreinheit waren vorbei und Maria und Josef gingen daraufhin dann am 8. Tag los, um Jesus zu beschneiden. Was ist an diesem 8. Tag so besonders? Das könnte ja der 9., der 20., das könnte nach einem Jahr sein oder keine Ahnung was. Und zwar habe ich das vor Jahren, das ist schon einige Zeit her, aber das hat mich damals schon so beeindruckt, dass ich mir das echt gemerkt habe. Am 8. Tag, nachdem man im Kind neu geboren wurde, ist die, ich weiß nicht, du müsstest das wissen, Hämoglobinbildung, also die Blutgerinnung, ist Hämoglobin, ne? Ja, genau. Ist am 8. Tag am höchsten. Also es gibt so, wir haben so eine Blutgerinnung, die ist recht konstant, also beim normalen Menschen, wenn er jetzt keine Blutverdünner oder sonst irgendwas drum hat, hat die eine bestimmte Konsistenz. Und im Lauf der ersten Tage steigert sich das bei einem Säugling und am 8. Tag gibt es sogar einen sogenannten Überschuss. Das heißt, die Blutgerinnung ist höher als normal. Und genau an diesem Tag, sagt Gott, sollt ihr eure männlichen Neugeborenen beschneiden. Das heißt, das Blut gerinnt deutlich schneller als normal. Die Grindbildung ist dadurch natürlich auch deutlich verbessert und die Heilung der Wunde ist natürlich auch deutlich besser als zu jedem anderen Zeitpunkt. Ich finde es phänomenal, wie Gott das gemacht hat. Ich habe das irgendwann mal gelesen und ich fand es so genial, wie Gott das macht, ja. Also das ist jetzt einfach nur ein kleiner Exkurs, weil mich das ähnlich so, weil ich das so großartig finde, ja. Und dann, wie gesagt, die gingen am 8. Tag dann in den Tempel, um Jesus beschneiden zu lassen. Und was haben sie gemacht? Sie haben im Grunde genommen genau, und deswegen auch dieser Titel, Gehorsam bringt Segen, sie waren Gott gehorsam. Einmal, sie haben ihn wirklich am 8. Tag beschnitten. Sie sind dann und haben dann 2 Tauben, ob es jetzt 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben waren, wird jetzt hier nicht genauer erläutert. Aber sie haben 2 Tauben geopfert. Warum? Warum jetzt gerade Tauben? Warum war es kein Lamm? Ja, Tauben waren damals üblich. Also Gott hat es einfach gesagt, dass auch Tauben möglich sind zu opfern, weil er auch die Möglichkeit schaffen wollte, dass arme Menschen, arme Leute genauso quasi diese Regeln, die Gott aufgestellt hat, dass auch arme Menschen diese einhalten können. Darum Tauben. Und Maria und Josef, sie waren arm, sie waren nicht reich. Ja? Und dann wollte ich noch mal ganz kurz, es wird ja viel über diese ganze Jungfrauengeburt und keine Ahnung was geredet und zerredet und ja, auch gesagt, das kann nicht sein, das darf, und in der Regel sagt man, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Gibt es ja diesen Spruch, aber warum Jungfrauengeburt? Jetzt stell dir vor, Jesus wäre, geboren worden von einer Frau, die bereits mit einem Mann Verkehr gehabt hätte. Also, ja, also, wie es normal ist, wenn man verheiratet ist. Ja, erstens, hätte man nie sagen können, ja, Jesus hätte nie behaupten können, ja, er sei Gottes Sohn. Denn woher will man wissen, dass nicht Josef der Erzeuger ist? Das Zweite wäre, Jesus wäre auch, sag ich jetzt mal, in Sünden geboren. Und er wäre in dem Fall auch kein, wie man so schön sagt, Gottgeweihter gewesen. Und ich denke, es war einfach ein großartiger Plan von Gott, zu sagen, Jesus, er wird von einer Jungfrau geboren. Weil dann kann man auch hundertprozentig sicher sein, das Kind ist von Gott in den Mutterleib der Frau gepflanzt worden. Und aufgrund dessen ist es auch tatsächlich, ja, kann dann Jesus auch tatsächlich sagen, ich bin Gottes Sohn. Ja? Er hat keinen menschlichen Ursprung. Er wurde von Maria, ja, der Mutter Jesu, wurde er ausgetragen. Aber der Ursprung war ein anderer. Und das finde ich einfach so großartig, dass Gott genau da einfach auch so diesen ganzen Dinge, die dann im Nachhinein kommen können an Vermutungen, dem einfach von vornherein einen Riegel vorschiebt, indem er eine Jungfrau auswählt und das schon viele hundert Jahre vorher auch prophezeit. Ich finde es einfach faszinierend, wie Gott solche Dinge einfach auch plant und die so durchzieht und durchführt. Da kann man eigentlich nur drüber staunen. Dann gehen wir einfach weiter. Dann war ein Mann in Jerusalem im Tempel, ein Simeon. Kennt von euch vielleicht zufällig jemand die Bedeutung von Simeon? Von dem Namen Simeon? Ist nicht schlimm. Gott hat gehört. Interessanter Name. Aber ob das jetzt direkt was damit mit seiner Aufgabe, die er da hat, oder das, was er da tut, zu tun hat, kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall, Gott hat gehört. Und ich denke, es ist schon allein der Name ist eine gewisse Prophezeiung. Denn ich denke, Gott hat auch auf das ja, wie soll man sagen, den Hilferuf des Volkes Israel gehört. Denn die haben ja gelitten unter dieser Herrschaft des Römischen Reiches, unter diesen Despoten, die dort waren und auch das Volk zum Teil unterdrückt haben, gequält haben und gefoltert haben zum Teil. Ja, und Gott hat gehört. Gott hat das Schreien, des Rufens des Volkes Israel gehört. Genauso wie damals er zu Mose gesagt hat, ich habe dieses Rufen des Volkes Israels gehört und er antwortet jetzt drauf. Und so, denke ich, ist auch der Name von Simeon so ein Stück weit eine Erfüllung dessen, was Gott dann auch vorhat. Und dann, was man über Simeon sagen kann, ist einfach gewaltig. Er war ein gerechter Mann, wird auch hier sehr deutlich erwähnt. Da heißt es, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht, gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage gegeben worden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Also Simeon, er war ein gerechter Gott, ein gerechter Mensch. Er war gottesfürchtig. Gottesfürchtig, sagt man einfach, ja, er ist so gottesfürchtig. Das flutscht einem oft so lockig, flockig raus. Aber was heißt es eigentlich? Er hatte eine unglaublich große Ehrfurcht vor diesem großen, lebendigen und erhabenen Gott. Er hat sich bewusst unter die Autorität dieses großen Gottes gestellt. Er war, für ihn war Gott größer als alles andere. Größer als sein eigenes Versagen, seine eigenen Schwächen, seine eigenen Unzulänglichkeiten, die er einfach hatte. Und er wusste, zu diesem großen, lebendigen, erhabenen, mächtigen Gott kann ich mit allem kommen, was mein Herz bewegt. Simeon, er wartet auf den Trost Israels. Es ist eine schöne Bezeichnung für Jesus. auf den Trost Israels. Jemand, ja, wann brauche ich Trost? Trost brauche ich dann, wenn ich traurig bin, wenn ich entmutigt bin, wenn ich einfach keine Lust mehr aufs Leben habe. Ja, dann brauche ich Trost, dann brauche ich Ermutigung. Ja, und genau das wird hier so schön beschrieben. Wartet auf den Trost Israel, auf den, der einfach dem ganzen Mist, auf Deutsch gesagt, am Ende macht. Und dann, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, sah und siegte. Und der Simeon hat irgendwie, heißt es, er wurde vom Geist Gottes in den Tempel geführt. Irgendwie hatte er den Eindruck, ich muss jetzt da hingehen. Und dann, was steht da? Er sah Josef und Maria und er wusste ganz genau, jawohl, das ist es. Das ist der Trost Israel. Ja? Und man würde jetzt, ich würde jetzt sagen, kam, sah und siegte, sondern ich würde sagen, kam, sah und erkannte, dass die Prophezeiung, dass er den Trost Israel sehen wird, die gerät jetzt, ist jetzt im Moment, geht die in Erfüllung. Gewaltig. Ja? Und dann sagte er, er sah Josef und Maria und wusste gleich, okay, Jesus, er ist derjenige. Also er vertraute auf Gott und dann quasi sieht er beide, er sieht er alle drei und sagt, jawohl, das ist es. Und dann, was er auch machte, ist, er zweifelte nicht. Das müsst ihr mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie lange Simeon vorher gesagt bekommen hat, dass er nicht sterben wird, bevor er den Trost Israels sehen wird. Er ist es nicht. Es wird nichts Genaues darüber gesagt. Aber was mir auffällt, ist, er hat geduldig gewartet. Ja? Und er zweifelte nicht an dem, was Gott ihm da prophezeit hat, sondern er hat geduldig gewartet, bis diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er war schon alt, er war hochbetagt, wie man so sagt. Und irgendwann, wenn dann einfach die, sag ich jetzt einmal, man ins knackige Alter kommt, wie man so schön sagt, dass egal was man macht, es knackt und knickt überall. Man wird einfach, das Leben wird einfach beschwerlicher. Und wenn du alte, älteren Menschen begegnest, auch eure Oma zum Beispiel, ne, die sagt, ja, sie sehnt sich einfach nach der Ewigkeit. Das sagt sie immer wieder. Sie sehnt sich nach der Ewigkeit. Und ich denke, dass es dem Simeon ähnlich ging. Ja? Komm du rein. Ich denke, dass es dem Simeon ähnlich ging, dass er sich einfach nach der Ewigkeit bei Gott gesehnt hat und gesagt hat, ja Mensch, Herr Jesus, ja Gott, wann kommt dieser Trost? Wann kann, wie man so schön sagt, meine Seele in Frieden fahren? Wann kann ich einfach diese Erde verlassen und fröhlich in die Ewigkeit gehen? So. Und genau dieser Tag ist jetzt da. Und er sagt, jawohl, ich habe heute den Retter gesehen. Und dann fängt er an, Gott zu loben. Ja, er fängt an und dann fängt er an, ja, nun kann meine Seele in Ruhe sterben. Also in Ruhe oder in Frieden dahin fahren oder wie sagt er das genau? Und er kam durch den Geist in den Tempel und als er die Eltern, das Kind Jesus hereingebracht haben, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Also das heißt, er kann jetzt in Frieden sterben, denn die Erfüllung der Prophezeiung, die Gott ihm gegeben hat, ist da. Und dann, das ist jetzt, finde ich, jetzt gar nicht so extrem wichtig, aber was er danach aussagt, das finde ich extrem wichtig. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Was haben seine Augen überhaupt gesehen? Meine Augen haben dein Heil gesehen. Wer war jetzt da vor ihm? Wer war jetzt da vor ihm? Josef, Maria und ein Baby. Ein Baby. Er hat im Grunde genommen nur so ein, was hat der Bastian gesagt, so ein Fleischspatzen. Er hat im Grunde nur ein Kind, ein ganz kleines Baby gesehen. Könnte man nicht so einfach sagen. Aber er hat mehr gesehen. Seine Augen haben nicht nur dieses kleine Kind, dieses zerbrechliche, schwache, verletzbare Kind gesehen, sondern was hat er gesehen? Er hat das Heil gesehen, die Rettung, die aus diesem Baby einmal entstehen wird. Er hat einfach, ich möchte jetzt mal sagen, einen prophetischen Blick in dem Moment auch gehabt und genau gewusst gehabt, dieses Baby hier, das jetzt so zerbrechlich und hilflos in den Armen seiner Eltern und dann auch in seinem Armen liegt, dieser Jesus, er wird die gesamte Welt erretten. Ja? Eine gesamte Welt, das musst du dir mal vorstellen. Oder man könnte jetzt auch sagen, die gesamte Menschheit. Ja? In die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Jeder, der zu der entsprechenden Zeit nach den Regeln, die Gott vorgegeben hat, Gott dient, wird durch dieses Baby, das er hier vor sich hat, errettet werden. Und dann finde ich sehr interessant, die Rettung wird bereitet im Angesicht aller Völker. Was ist da passiert? Matthias hat es vor einiger Zeit mal erzählt oder gesagt, wo es um den, ich glaube, Palmsonntag dann ging. Da waren unglaublich viele Leute in Israel, nicht mehr so die Bevölkerung von der Stadt Jerusalem, sondern das war ein Fest, wo ganz viele Leute aus unterschiedlichsten Regionen zusammenkamen. Und was passiert hier? Jesus wird da gekreuzigt. Wenn so viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Regionen zusammengekommen sind. Und im Angesicht all dieser Völker ist Jesus gestorben. Und das hat genau Simeon hier vorhergesagt. Und dann sagt er auch noch, ja, er wird ein Licht sein. Das heißt, er wird ein Licht, quasi eine Offenbarung für die Nationen sein. Das heißt, er geht dann noch einmal einen Schritt weiter. Das heißt, er macht dann sogar noch indirekt eine Prophezeiung, dass auch Heidenvölker dieses Licht Jesu ja erleben werden. Wie es heißt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln. Ja? Er wird diese Heidenvölker mit seinem Licht erfüllen. Und dann heißt es aber auch noch, und zur Herrlichkeit deines Volkes, Israel. Das ist Lukas 2,30. 30, 31, 32. Ja, und es heißt dann, und zur Herrlichkeit deines Volkes Israels. Das heißt, nicht nur jetzt die Heidenvölker, die Nationen werden das Licht Jesu erfahren oder die Offenbarung des Lichtes, sondern auch das Volk Israel wird die Herrlichkeit Gottes, wenn man so sagen will, erleben. Aber sie haben halt diese Herrlichkeit Gottes abgelehnt. Deswegen wurden sie auch auf die Seite gestellt. Also die Bibel sagt verworfen, heißt aber jetzt nicht, für Gott für immer erledigt sind, sondern sie wurden einfach nur beiseite gesetzt. Es ist jetzt die Zeit einer anderen, Volksgruppe oder Bevölkerungsgruppe, Gruppe der Welt, ja, einfach diese Errettung zu haben. Und die Zeit Israels, die kommt noch. Genau. Und als er quasi dann diese Aussagen gebracht hatte, hat Simeon Josef und Maria gesegnet. Man könnte jetzt fragen, ja, warum segnet er die beide? Aber ich denke, wir unterschätzen oft Segen. Und es gibt Eltern, die ihre Kinder immer wieder auch einfach segnen, die einfach sagen, der Herr segne dich, geh mit dir, egal was heute los ist, er segne dich einfach. Und ich denke, Segen ist ganz wichtig für uns in unserem Leben. Und ich denke gerade jetzt, wenn man sich jetzt im Nachhinein bewusst macht, was auf Maria und Josef und Jesus zukommen sollte, war einfach der Segen Gottes für sie enorm wichtig. Dass Gott einfach sie begleitet, ihnen beisteht, sie ja einfach trägt und durchträgt. Denn, ja, das denke ich, ist uns allen jetzt auch bewusst, die wir hier sind, dass eben, ja, danach Gott eben gesagt hat, geht nach Ägypten, denn das Leben von Jesus ist in Gefahr. Und das haben sie dann auch gemacht, bis Herodes gestorben war. Ja, also sie waren von dem Segen, den Gott geben kann, waren sie abhängig. Und somit ist es eigentlich fast logisch, dass Simeon Maria und Josef eben gesegnet hat. Was aber auch interessant ist, ist zum Beispiel die Aussagen, die er jetzt ganz gezielt nach dem Segen an Maria richtet. Ich habe es jetzt einfach mal geschrieben, Mahnung an Maria. Und da heißt es, ich würde jetzt einfach mal sagen, an Jesus scheiden sich die Geister. So könnte man das sagen. Ja? Es heißt hier, dass, wo steht es jetzt da? Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, diese ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Was ist passiert? Dort, wo Menschen Jesus abgelehnt haben, ja, die sind dann im Nachgang auch verloren gegangen, zum Fall, ja, zu Fall gekommen, wenn man so sagen will. Und dann, ja, zum Aufstehen, das heißt diejenigen, die aber Jesus ernst genommen haben, die ihm nachgefolgt sind, die ihn angenommen haben und geglaubt haben an das, was er verkündigt hat, ja, die sind, ja, einfach, die haben geglaubt eben zum ewigen Leben. Und so wird da einfach in einem Satz beschrieben, was wirklich passiert, als Jesus dann, von dieser Erde gegangen ist. Viele, die sind zu Fall gekommen, aber ganz viele sind auch, sage ich jetzt mal, aufgestanden. Ja? Dann wird auch hier berichtet, ihm wird widersprochen werden. Jeder, der die Geschichte von Jesus kennt, der weiß, was Jesus alles an Widerspruch, an Widerstand, an Dingen erleben hat müssen, wie Menschen, also wie skrupellos Menschen mit anderen umgehen. Das hat Jesus hautnah erlebt. Einmal hat man ihm verbal widersprochen und dann später natürlich sind die auch andere handgreiflich geworden. Und weil er ihnen ein Dorn im Auge war, weil er Dinge verkündigt hat, die ihnen überhaupt nicht gefallen haben, die sie nicht hören wollten, weil sie ihr Leben hätten ändern müssen. Und das merken wir doch heute genauso. Wenn wir Menschen mit Jesus konfrontieren, Menschen das Evangelium von Jesus weitersagen, ja, und Menschen ganz genau, und das merkst du auch, erkannt haben, ja, sie sind Sünder vor Gott. Sie müssten sich jetzt bekehren, um ewiges neues Leben zu erhalten. Wissen aber gleichbedeutend, sie müssten einige Dinge in ihrem Leben ändern. Und dann stehen sie vor der Entscheidung, was ist mir wichtiger? Mein altes, bisheriges Leben, Es ist mir wichtiger, so weiterzumachen wie bisher, weil ich einfach nichts ändern will. Ich bin ein Kind, ein Mensch der Gewohnheit und ich will es einfach nicht anders. Oder sagen sie, jawohl, ich ändere mein Leben. Aber die, die das begriffen haben, dann ist es oft so, dass die dann echt richtige Widersacher werden, weil sie einfach sonst zugeben müssten, der, der ihnen das erzählt hat, der hat recht. Sie müssten ihr Leben verändern. Und weil sie ihr Leben nicht verändern will, bekämpfen sie den, der ihnen klar gemacht hat, dass sie ihr Leben ändern sollten. Und genauso war das damals auch. Sie haben dann angefangen, immer mehr Jesus zu bekämpfen, haben ihn beschimpft, haben und dann am Ende sogar das ganze Volk gegen ihn aufgewiegelt und gesagt, nö, also mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und dann richtet Simeon noch ein Wort an die Maria selber. So. Und dann sagt er, dass durch ihre Seele ein Schwert gehen wird. Und das ist tatsächlich passiert. Ich denke, das Schlimmste, also ich selbst habe es ja glücklicherweise noch nicht erlebt, aber ich weiß von Menschen, Müttern, die ein Kind verloren haben, ein Kind, keine Ahnung, auf welche Art und Weise auch immer zu Tode gekommen ist, das ist, wie wenn du jemanden wirklich ein Schwert ins Herz in die Seele hineinrammst. Das ist sowas von schmerzhaft, sowas von, ja, das zieht dir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Ja, und genau das hat die Maria erlebt. Ja, Jesus, er wurde dort am Kreuz, ja, ermordet. Und ihr Sohn ist im Grunde getötet worden. Und ja, sie hat da mit Sicherheit ganz, ganz schwer drunter gelitten. Ja? Aber was mir da jetzt einfach auch aufgefallen ist, ist, dass warum? Damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Ja, Maria hat diesen Schmerz erleiden müssen, dass ihr eigenes Kind getötet wurde. Aber das war notwendig, damit die, ich sage jetzt mal, die Mördergrube der Herzen derer, die Jesus dort ans Kreuz genagelt haben, damit diese Boshaftigkeit dieser skrupellosen Menschen, damit die offenbar wird. Und auch erneut deutlich wird, wie böse Menschen sein können. Einen, der Gutes tut, der gerecht ist, der nichts Böses getan hat, im Gegenteil sündlos durch diese ganze Erde gegangen ist. Ja, am Ende dort am Kreuz, ans Kreuz genagelt wird. Also da gehört schon ganz, ganz viel böser Wille dazu, sowas zu tun. Und ich denke, dass der Vers so zu verstehen ist, dass eben diese Bosheit offenkundig wird. Und deshalb musste Maria diese Schmerzen erleiden, ihren eigenen Sohn, wie man so schön sagt, zu Grabe zu tragen. Simeon, er lobte Gott, als er die beiden sah. Und ich finde einfach, er ist ein unglaublich beeindruckender Mann. Und wenn man sich bewusst macht, was er für Eigenschaften hat, ja, dass er eben einmal gerecht ist, gottesfürchtig, dass er ja, gewartet hat, der war geduldig. Ja, und er war vom Geist erfüllt, was damals nicht üblich war. Wir wissen, dass wir heute, wenn wir uns bekehrt haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass der ja ständig bei uns ist. Aber damals war das nicht unbedingt so. Er glaubte an Gott und Simon, er war, wie ich schon gesagt habe, sehr geduldig. Ja? Es wird aber noch von einer zweiten Person hier in diesem ganzen Abschnitt geredet. Von einer Hanna. Ich habe mich zwischendrin gefragt, ja, warum wird jetzt die Hanna hier erwähnt? Aber ich denke, sie ist ein tolles Gegenstück oder Beispiel auch für im Gegenzug zum Simeon. Ja, einmal mal zum Hintergrund. Hannah heißt im Grunde die Anmutige oder Begnadete. Sie war 84 Jahre, muss man sich mal vorstellen, sie war richtig alt. Ja, oder, ja, aus eurer Sicht war sie schon uralt. Ne? Gell? Okay, aber was hatte die Frau so, was war an der so besonders? Ja? Sie war verheiratet, wird hier deutlich gemacht, und das 7 Jahre lang. Es ist eigentlich eine sehr kurze Zeit. Ich meine, ich war 21 Jahre verheiratet und selbst das empfand ich jetzt nicht als lang. Aber sie war 7 Jahre verheiratet und dann war sie Witwe. Ja, aber was hat sie sonst noch gemacht? Sie war im Tempel. Sie war ständig im Tempel. Man kann fast sagen, es gibt manche, die sagen dann so, ja, du könntest dort auch dein Bett aufstellen, so oft wie du dort bist. Und ich denke, es war ihr Zuhause. Und ich denke nicht nur, also es war einfach ihr geistliches Zuhause. Aber was ist da so besonders dran? Wenn wir uns bewusst machen, damals war es ja für Witwen, das war richtig schwer. Und vor allem als kinderlose Witwe. Wenn du noch Kinder hattest, dann hattest du in der Regel dann noch jemanden, der dich dann noch mit versorgt. Aber je nachdem, wie wohlhabend ihr Mann war, hatte sie halt das, was ihr Mann ihr hinterlassen hat. Und dann war Feierabend. Und wenn dieses aufgebraucht war, dann war sie im Grunde genommen mittellos. Und von dem Wohlwollen anderer abhängig. Aber es wird auch in, Paulus sagt es an verschiedenen Stellen oder an einer Stelle hauptsächlich, dass Witwen, ich habe jetzt keine Stelle dafür, aber dass Witwen, sagte ja, dass die oft eine ganz komische Besonderheit haben. Sie gehen von Haus zu Haus und ja, reden über dies und reden über jenes. Und das ist oft bei Witwen so. Ja, sie haben nichts zu tun den ganzen Tag. Was machen sie dann? Dann haben die jeden Tag ein Kaffeekränzle. Sie kriegen damit, was da gesagt wird. Ja, und das erzählen sie dann am nächsten Tag beim nächsten Kaffeekränzchen und das beim übernächsten Kaffeekränzchen. Und so, man sagt ja oft auch, ja, das ist das 8-Uhr-Blatt aus dem entsprechenden Ort. Ja, also im Grunde nur ein Nachrichtenträger. Aber das will doch Gott gar nicht. Gott möchte, dass Witwen einfach auch gottesfürchtig ihr Leben leben. Und was hat diese Hannah gemacht? Sie hatte ein gottesfürchtiges Leben. Sie hat im Tempel, war sie ständig. Es wird auch hier berichtet, sie ist auch eine Prophetin. Das heißt, sie hat prophetische Gaben. Und was war eine dieser prophetischen Gaben? Das war die, sie hatte erkannt, was mit diesem Volk Israel los ist. Sie hatte erkannt, was es mit diesem Volk Israel, was mit dem passiert, wenn nicht eine Befreiung kommt. Und es lag wirklich wie ein Stein auf ihrem Herzen. Und deswegen wird auch hier von ihr berichtet, dass sie diente. Wie diente sie? Mit Beten und Fasten, also mit Fasten und Flehen. Jetzt stell dir vor, du bist jetzt eingeladen oder bist vielleicht selber Gastgeber, hast einen richtig schönen, reich gedeckten Tisch und jetzt plötzlich kommt von einem Freund oder von einem engen Verwandten ein Anruf und sagt, du, mir ist ein Unfall passiert, mir geht's ganz schlecht, bitte komm und helf mir. Da kann selbst der Magen knurren. Du wirst diesen Hilferuf, der ist für dich in dem Moment wichtiger als dieses tolle Essen, was da auf dem Tisch steht und das Knurren des Magens. Du hast in dem Moment nur einen Gedanken, ich muss dem jetzt helfen. Ich muss ihm jetzt unterstützen in der Notsituation, in der er sich befindet. Und ähnlich ging es dieser Hannah. Sie war dort im Tempel. Und die hat diese Not gesehen, die die Menschen um sie herum haben. Also sie hat es erkannt. Und dann hat sie einfach nichts anders machen können. Da hat sie gar nicht an ihren knurrenden Magen gedacht, sondern sie hat einfach gefleht. Und flehen, das ist ja nicht einfach nur mal, ach, ja, ich bete jetzt einfach mal, ja, Herr Jesus, helf du oder Gott, mach, dass es besser wird. Nee, sie hat wirklich innerlich gerungen vor Gott und hat Gott gefleht. Die hat ja ihn quasi schon fast bedrängt. Herr, linder diese Situation. Gib du, dass es besser wird. Und was hat sie erlebt? Sie hat diesen Jesus gesehen und hat auch erkannt, ja, er ist der Retter. Er ist derjenige, der die Erlösung am Ende bringt. Deswegen wird sie auch hier erwähnt. Wenn jetzt nicht so ausführlich wie jetzt Simeon, aber genau das war ihr Anliegen. Und sie war wirklich, also ich habe dann überlegt, was trifft auf sie wirklich zu. Einmal, sie war Prophetin. Sie war dienend. Sie war hingegeben. Sie war treu. Sie war in einer tiefen und innigen Beziehung zu Gott. Und sie gab sich selber auf. Sie war sich selber so unwichtig. Und Gottes Anliegen, Gott war ihr so extrem wichtig, dass sie weniger an sich gedacht hat und mehr an Gott. Und sie war unglaublich ausdauernd. Es wird hier erwähnt, und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie war jemand, die zu allen geredet hat und gesagt hat, ja, die Erlösung wird kommen. Haltet dran fest, glaubt an das, was Gott in seinem Wort sagt. Ja, sie war so eine richtige mahnende Frau, die immer wieder auch die Leute darauf aufmerksam gemacht hat. Und Leute, die gesagt haben, Mensch, endlich sollte doch dieser Erlöser kommen. Und sie hat aber dann gesagt, Leute, haltet dran fest, der wird kommen. Ja, das wird kommen, es wird wieder alles gut. Ja. Es kam dann zwar nicht ganz so, wie sie sich ursprünglich erhofft hatten, dass Jesus quasi die ganzen Römer rausschmeißt und als großer Kriegsherr quasi das Volk Israel davon befreit. Das war ja ihr ursprünglicher Gedanke, aber Gott hat andere Gedanken als wir Menschen. Und Gott hat einen anderen Weg. Aber genau das ist passiert. Jesus, er kam als Erlöser dieser Welt, als Erlöser von Israel, vom Volk Israel. Ja. Und das hat Hannah gesehen. Und ich möchte einfach euch herausfordern oder bitten, dass ihr euch herausfordern lasst von diesen zwei herausragenden Menschen, ja, die dienen, die Gott gedient haben. Bist du bereit, Gott zu dienen? Ja? Wenn Gott zu dir sagt, tu das, bist du bereit, es zu tun? Bist du bereit, dich hinzugeben? Bist du auch bereit, treu Dinge zu machen, auch wenn es irgendwann langweilig wird? Und man denkt, Mensch, ich mache das jetzt schon so lang. Ja, wann kriege ich dafür mal eine Belohnung oder keine Ahnung? Ja, bist du trotzdem, wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dabei und sagst, okay, ich mache die einfach treu, auch wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Ja? Bist du bereit, auch Gott so viel Raum in deinem Leben zu geben, wie es Hannah getan hat? Bist du bereit, so eine innige, tiefe Beziehung ja einfach zu Gott zu fördern? Und bist du bereit, auch ausdauernd zu sein. Auch dann, wenn alle anderen sagen, ach, das hat doch eh keinen Wert mehr. Ja? Wir gehen nach wie vor Dienstag für Dienstag. Auch wenn manche sagen, ja, ihr seid doch irre. Auch wenn manche sagen, meinst du, es bringt überhaupt irgendwas? Wenn du damit, am Anfang waren wir 30 ungefähr, letzten Dienstag waren wir 10. Ja, egal. ausdauernd. Einfach trotzdem weitermachen. Es ergibt einen Spruch, der heißt, steter Tropfen höhlt den Stein. Und genauso ist es. Einfach weitermachen. Und auch wenn wir in unserem Leben manches Mal denken, meine Güte, wo soll das hinführen? Ja, wir erleben ständig Widerspruch. Sei es von Freunden, von Bekannten, Verwandten. Ja, bin ich trotzdem ausdauernd bei Jesus? Und gehe meinen Weg mit Jesus? Simeon und Hanna. Sie waren Menschen, die tief, ja, die eine tiefe innige Beziehung zu ihrem lebendigen Gott damals hatten. Lass uns das einfach als Beispiel nehmen, diese zwei Vorbilder, und ihnen nachahmen. Und einfach treu, ausdauernd, ja, unseren Weg mit Jesus gehen. Auch dann, wenn es schwierig wird, auch dann, wenn Zweifel aufkommen. Ja, und in enger Gemeinschaft auch mit Gott leben, wie sie es getan haben, im Tempel. Ja. Amen.